mitteilen von meiner Frau. Ihr geht's gut und ja, sie freut sich auf das, die Enkeltochter. Ja, wie ich auch natürlich. So. Aber betet weiterhin. Amys Termin ist morgen eine Woche, aber das Kind kann zu jeder Zeit kommen. So. Wir sind froh. Also wir freuen uns darüber, wenn Gott seine Verheißungen erfüllt. Gott ist ein treuer Gott. Er erfüllt seine Verheißungen. Und wenn er das tut, sind wir sehr froh. Meistens. Ja, was meine ich mit meistens? Gott hat was versprochen, worum wir uns nicht unbedingt freuen, wenn es kommt. 2. Timotheus 3, Vers 12. Wir lesen: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Verfolgung ist uns versprochen, wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Man denkt zurück in der Kirchengeschichte und man hört viel von Verfolgungen, auch in der Bibel. Stephanus wurde zum Tode gesteinigt. Viele wurden ins Gefängnis geworfen. Paulus wurde mehrmals gesteinigt, geschlagen und so weiter. Auch durch die Kirchengeschichte haben viele Leute ihr Leben verloren. Im Jahr 1525 ein Mann namens Georg Müller wurde in München vor der Frauenkirche auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sein Verbrechen, er hat verweigert, seine Kleinkinder taufen zu lassen. Er hat gesagt, wenn die Kinder alt genug ist, ihre eigenen Entscheidungen für Jesus zu treffen, dann können sie sich taufen lassen. Es hat die Kirche nicht gefreut, die haben ihn deswegen verbrannt. Auch heutzutage gibt es rund um die Welt viel Verfolgung. Manche Länder, es ist sehr, sehr schwierig, als Christ öffentlich bekannt zu machen, Gott anzubeten, Gemeinde zu haben und so weiter. Manche Familien sind auseinandergerissen, manche sind ins Gefängnis geworfen, verschiedene Dinge. Wir werden diese Dinge wahrscheinlich nicht erfahren, meistens. Aber wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, werden wir auch verfolgt werden. Was für Verfolgung? Wie benimmt sich Freunde, Bekannte, Mitschüler, Kommilitonen, wenn sie erfahren, dass du die Bibel ernst nimmst? In der Gesellschaft wird öfters gesagt, wenn man die Bibel ernst nimmt, ist der gefährlich. Und es wird gelehrt, dass die Auferstehung Christi nicht stattgefunden hat, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Und du sprichst dagegen. Was tun Leute? Ich könnte viele andere Beispiele geben. Oder dass man jeden Sonntag in die Gemeinde geht. Man sagt, ja, du bist ein Fanatiker. Oder die brauchen das Wort Fundamentalist. Du bist genauso wie die Taliban oder sowas. Es kommt auch vor in Zeitschriften, auch christliche Zeitschriften. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus jeden werden verfolgt werden. Wie geht man damit um? Die Gemeinde in Thessalonik war ein Vorbildgemeinde. Bevor ich nach Amerika gegangen bin, haben wir ersten Thessaloniker Brief angeschaut. Da ist das Thema öfters vorgekommen. Paulus hat die Gemeinde gelobt, weil sie Gottes Wort aufgenommen haben, weil sie ihr ganzes Leben mit Gottes Wort haben herrschen lassen. Die waren ernst. Paulus sagt in 1. Thessalonik 1, Vers 3, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Dann später in Vers 7, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zur Vorbildung geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, das ist nur Griechenland zu Griechenland, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Diese Christen waren Vorbilder, wie Gott Leben verändert hat, wie Gott einen dazu bringt, einen zu dienen. Ihr Glauben durch Werke zu beweisen, ihr Liebe durch Selbstopfer zu zeigen und auch ihr Hoffnung durch Geduld. In Thessaloniki gab es auch sehr, sehr viel Verfolgung. Paulus hat es am Anfang erfahren. Er war nur ein paar Wochen in Thessaloniki und wurde hinausgeworfen. Ein Geschäftsmann namens Jason wurde schwer misshandelt. Aber die Gemeinde ist trotzdem gewachsen. Und Paulus hat diesen ersten Thessalonicher Brief dazu geschrieben, die Gemeinde einfach zu loben, zu ermutigen, weiterzumachen. Ein paar Wochen später musste er einen zweiten Brief schreiben, aus drei Gründen. Zuerst, anscheinend hat die Verfolgung in Thessalonik zugenommen. Und er wollte die Gläubigen dazu ermutigen, weiterzumachen, standhaft zu sein, treu zu sein. Zweites Problem, es gab Irrlehre, Konfusion. Einige Leute haben, also Paulus hat vieles in 1. Thessalonik darüber geschrieben, dass der Herr Jesus kommen wird, wird uns als Gläubige mitnehmen. Und dann kommt eine sehr, sehr schwierige Zeit der Trübsal. Später haben einige in der Gemeinde angefangen zu lehren, dass die Gemeinde die Entrückung verpasst haben müssen. Wegen dieser Verfolgung. Schaut euch da die ganze Verfolgung, was alles stattfindet. Ihr habt die Entrückung verpasst. Die haben auch vorgegeben, einen Brief von Paulus zu haben, dass das erzählt hat. Natürlich war es ein falscher Brief. Und die Gläubigen brauchten Ermutigung, Lehre, Erklärung. Ihr habt die Entrückung nicht verpasst. Die Entrückung kommt noch. Der Tag des Herrn, jetzt findet er nicht statt, aber der kommt auch. Ein drittes Problem, auch in diesem Hinsicht, es gab einige Leute, die haben die Botschaft verstanden, Jesus Christus kann zu jeder Zeit kommen. So, die sagen, gut, wir warten auf ihn, haben ihre Arbeit gekündigt, sind einfach da gesessen, auf den Herrn gewartet und erwartete, dass andere Gläubige ihre Bedürfnisse stillen und so weiter. Die waren faul. Die musste Paulus auch ermahnen. Kapitel 1 geht es darum, Ermutigung in Verfolgung. Wenn wir Verfolgung erfahren, einfach deswegen, weil wir Christen sind, weil wir unser christlichen Glauben ernst nehmen, sei es von Familie, Verwandte, Bekannte, Freunde, Mitarbeiter, Mitschüler und so weiter. Wie können wir ermutigt werden? Wie können wir dazu kommen, wo wir einfach weitermachen in unserem Glauben? Paulus gibt da drei Gründe, wie wir ermutigt werden können. In diesem Brief. Als Einleitung lesen wir die ersten zwei Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessaloniker in Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Normaler Gruß an die Gemeinde. Hat Gott gedankt für die Gemeinde. Es ist interessant, er hat die Gemeinde als Vorbild gesehen, wie sie ihr Glauben ernst genommen haben, ausgelebt haben. Aber er hat die Gemeinde nicht gedankt, sondern Gott. Wieso? Gott hat es bewirkt. Gott hat diese Gemeinde verändert. Gott hat ihr Leben verändert. Und wenn was geschehen ist in der Gemeinde, war es nicht die Gemeinde hauptsächlich, es war Gott durch die Gemeinde. So hat Gott gedankt. Alle Zeit. Dann wollte er sie ermutigen. Also trotz Verfolgung werden wir ermutigt, wenn wir uns daran erinnern. Erste Tatsache, Gott hat uns schon viel geholfen. Wir sollen an die Vergangenheit denken. Was hat Gott in meinem Leben schon bewirkt? Was hat er getan? Und das wird uns ermutigen, weiterzumachen. Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Ich bin wirklich dankbar für euch, sagte Paulus. Er hat schon gesagt in 1. Thessalonicher, was wir gerade gelesen haben. Wir danken alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unserem Glauben und unablässig zu unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Die haben ihr Glauben durch Werke bewiesen. Und die Bemühung der Liebe, ihr Leben war eine Leben, was wirklich opferbereit war, haben sie auch vorgelebt. Das Ausharren in der Hoffnung. Für sie war die Hoffnung nicht bloß ein Wunsch, sondern eine felsenfeste Gewissheit. Gott steht bei seinem Wort, ich kann mich auf Gottes Wort verlassen und danach handeln. Und seitdem diesen ersten Brief geschrieben wurde, ist es weiter so geworden. Ihr Glaube ist weiterhin gewachsen. Ihr Glaube ist weiterhin gewachsen. Glaube vertraut völlig auf Gottes Wort und handelt danach. Wenn Gott so sagt, werde ich so tun. Ich vertraue mich auf Gottes Wort wahr ist, dass Gott treu ist. Haben die getan. Das ist ein interessantes Wort, was er hier verwendet hat, weil euer Glaube reichlich wächst. Reichlich wächst. Das griechische Wort hier ist das normale Wort für wachsen, mit einem Vorsilbe, was wir auch manchmal verwenden, hyper. Ihr Glaube, hyper wächst. Wächst sehr, sehr viel. Und das ist ein Wort, was auf innerliche Wachstum hindeutet. Das gleiche Wort wurde verwendet, wenn ein Baum die verschiedenen Äste und alles wächst, sich verbreitet. Paulus hat auch im 1. Thessalonik darauf hingedeutet, ab Vers 6 in Kapitel 1. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Ihr Glaube ist weiterhin gewachsen. Wieso? Durch Gott. Gott hat sie geholfen. Aber nicht nur ist ihr Glaube gewachsen, ihr Liebe ist zugenommen. Auch in Vers 3. Und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Für diese Menschen war Liebe nicht bloß ein selbstsüchtiger Ich will. Ich will das, gib mir das. Nein, biblische Liebe ist eine Liebe, die nicht nimmt, sondern gibt. Selbstlos gibt. Gibt ohne was zurückhaben zu wollen. Jemand hat Liebe so definiert, biblische Liebe. Liebe heißt, die wahren Bedürfnisse eines anderen zu erforschen und stellen zu suchen. Was braucht die andere Person? Was kann ich tun, dass diese Bedürfnisse gestellt werden? Egal, was es mir kostet. Egal, ob es unangenehm ist, Zeit kostet, Geld kostet, was weiß ich. Ich bin bereit, mich für diese Person zu opfern, meine Zeit zu opfern und so weiter. Und das Wort hier für zunehmen ist ein bisschen anderes Wort. Es ist ein Wort, was bedeutet äußerliches Wachstum. Dieses Wort wurde gebraucht damals wie wenn ein Sinnflut des Wassers sich wahnsinnig fortschreitet und wächst. Die Liebe nimmt zu. Paulus hat auch mehrmals in 1. Thessalonik darauf hingewiesen. Zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 10. Was aber die Brüderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlich zuzunehmen. Das haben sie getan. Man kann auch in 2. Korinther auch sehen, dass die Gemeinde in Mazedonien sehr großzügig gespendet hat an die bedürftigen Gemeinden. Steht aus ihrer Armut, über ihr Vermögen steht es da. Aber die haben es getan, weswegen? Aus Liebe. Aber das hat Gott durch sie bewirkt. Gott hat dadurch bewirkt, dass ihr Glaube gewachsen ist, dass ihr Liebe zugenommen hat. Und dann in Vers 4. Sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Die haben vieles erlebt, viel negative Dinge erlebt. Aus Verfolgungen, Misshandlungen, aus Bedrängnissen, schmerzliche Umstände. Natürlich könnte man sagen, ja, es ist zu hart. Ich werde mich nicht mehr äußerlich als Christ bekannt machen. Ich bin sowieso Christ. Und dann wird die Umstände besser. Dann werde ich nicht so hart misshandelt, angelockt, was weiß ich. Ich werde bloß Geheimchrist sein. Das ist nicht, was Gott will. Gott hat ihnen geholfen, standhaft zu sein, treu zu sein. Und es kann uns ermutigen, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Verfolgung haben, einfach daran zu denken, Gott hat uns so viel geholfen. Er wird uns weiterhelfen. Wir können treu sein. Trotz Verfolgung werden wir ermutigt, wenn wir uns daran erinnern, Gott hat uns schon viel geholfen. Gott hat schon vieles in uns und durch uns gemacht. Zweitens, trotz Verfolgung werden wir ermutigt, wenn wir uns daran erinnern, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ja, jetzt ist es nicht so einfach. Aber was wird uns versprochen in der Zukunft? Ja, Verfolgung ist uns versprochen, wenn wir Gott und sein Wort ernst nehmen. Aber andere Dinge sind uns auch versprochen. Worüber wir uns freuen. Aber auch Dinge, die negativ sind für den Feind. Vers 5. Sie, also diese Verfolgungen, Gottes Hilfe, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Diese Verfolgungen sind einfach Beweis, dass Gottes Gericht gerecht ist. Und diese Ausharren ist Beweis, dass Gott wirkt, dass Gottes Gericht gerecht ist. Paulus hat an die Gemeinde in Philippi geschrieben in 1,28. Nichts von den Widersachen Erschreckendes, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Des Reiches Gottes gewürdigt werdet, würdig erklärt. Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn Gott uns hilft, zeigt er, dass wir würdig sind. Von uns aus sind wir alle unwürdig. Keiner von uns hat ewige Gemeinschaft mit Gott verdient. Wir sind Sünder, er ist heilig. Sünde hat eine Strafe. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Gott hat es möglich gemacht, dass wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben können. Und manchmal sind negative Dinge Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Hebräer 12 lesen wir, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle Teilhafte geworden sind, so seid ihr Bastarde, nicht Söhne. Dass wir verfolgt werden, dass wir Schwierigkeiten im Leben haben, wenn wir versuchen, das Richtige zu tun, ist Beweis, dass wir Kinder Gottes sind. Züchtigung ist nicht nur ein negatives Wort, es ist auch ein positives Wort. Gott lässt Dinge in unserem Leben, damit wir wachsen. Damit wir wachsen. Ausharren in Verfolgung beweist, dass Gottes Gericht gerecht ist. Gott wird gerecht vergelten. Gott kann Sünde einfach nicht ignorieren, weil er ein heiliger Gott ist. Im nächsten Vers. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Er wird das Böse mit Bösen vergelten. Das haben sie verdient. Vergeltung ist Gottes Sache. Es ist nie unser. Aber Gott wird den Bösen mit Bösen vergelten. Aber Gott wird auch den Gerechten mit Ruhe vergelten. Steht in Vers 7, in euch, den Bedrängten mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus, von Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Für euch, meine Kinder, ich werde euch auch vergelten. Aber weil ihr meine Kinder seid durch den Glauben an Jesus Christus, eines Tages werdet ihr Ruhe haben. Werdet ihr ein himmlisches Zuhause haben. Ohne Sünde, ohne Schmerzen, ohne Verfolgung, ohne Krankheit. Wir müssen uns daran erinnern, dass das Beste kommt noch. Und Verfolgung hilft uns zu wachsen. Wie können wir dazu kommen, dass wir durch Verfolgung in Verfolgung ausharren können? Jakobus sagt in Kapitel 1, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, also diese Proben, Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt. Wir alle wollen Geduld haben. Wir alle wollen Ausharren haben. Aber der Weg dahin ist durch Schwierigkeiten. Aber Paulus sagte mehrmals, das, was ihr jetzt erfährt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in der Zukunft auf euch zukommt, das gut ist. Es wird so wunderbar sein. So Gott wird vergelten. Manchmal denken wir, ja, wieso geht es mir so schlecht? Und die Leute, die Gott gar nicht kennen, die haben weniger Probleme. Wir müssen uns auch an die Zukunft erinnern. Am Ende des 7. Verses. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Also Gott wird als, Jesus Christus wird als Richter kommen für die, die ihn nicht kennen. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Ungläubige werden gerichtet. Manche sagen, ja, ein liebevoller Gott würde sowas nie tun. Ein heiliger Gott muss das tun. Ein lebender Gott schafft einen Ausweg. Es muss nicht sein. Jesus Christus hat die Strafe schon bezahlt. Gott gibt es uns als Geschenk. Wir können es nicht verdienen, sondern nur annehmen. Aber Leute, die Gottes Angebot nicht haben wollen. Da bleibt nur eines. Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen kennen Gott nicht, weil sie ihn nicht kennen wollen. Hat Paulus betont in Römer 1, Abvers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn von Himmel her. Hier ist es, Gottes Zorn. Über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es vor ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt den Gemachten wahrgenommen, geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank dargebracht, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen, der unverständiges Herz verfinstert wurde. Menschen glauben nicht an Gott, weil sie nicht an Gott glauben wollen. Die lehnen Gott ab. Und dann, die sind auch so beschrieben, die dem Evangelium nicht gehorchen. Das Evangelium ist auch ein Gebot. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Du wirst errettet werden. Johannes sagte, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wer den Sohn nicht gehorcht. Was sagt Jesus? Komm zu mir. Ich stehe an der Tür, ich klopfe an. Ich lade euch ein. Und Menschen, die sagen, nein, das will ich nicht. Jede Person, die eine Ewigkeit in der Hölle verbringt, in einem Sinne ist dort freiwillig. Die haben Jesus Christus abgelehnt. Die Ungläubigen werden bestraft. Vers 9. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn von der Herrlichkeit seiner Stärke. Das Wort Verderben hier bedeutet nicht Zerstörung, sondern Verlust von allem, was Wert hat. Wenn man dieses ewige Verderben erfährt, dann bleibt nur Nutzlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Bedeutungslosigkeit, Leere, Einsamkeit. Ewige Trennung von Gott und ewige Trennung von allem Guten. Das haben die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Deswegen müssen wir das Evangelium weitergeben und zeigen mit unserem Leben, dass Gott Leben verändern kann und tut es. Aber das Gute in Vers 10, wenn er kommt, an jedem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Eines Tages wird Gott als Richter kommen. Und das ist schlechte Nachricht für die, die Jesus Christus abgelehnt haben. Sie, die das Evangelium, die gute Botschaft, nicht haben wollen. Aber für die, die gläubig sind, es ist wunderbar. Wir werden eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Wir werden mit ihm herrschen. Und eigentlich werden wir im Himmel eines tun, ist Gott verherrlichen. Gott verherrlichen. Paulus hat darauf hingedeutet in Epheser 2, Verse 6 und 7. Er hat uns mit auferweckt, mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Im Himmel werden wir Beweis dafür, dass Gott ein herrlicher Gott ist. Dass Gottes Gnade ist, so groß ist. Unsere Anwesenheit im Himmel wird die Aufmerksamkeit auf Gott bringen. Schau, was Gott getan hat. Und es steht, dass wir Gott bewundern werden. Wow. Das Beste kommt noch. Ja, wir haben Schwierigkeiten jetzt auf dieser Erde. Manchmal sehr, sehr schwierige Schwierigkeiten. Aber wir dürfen nie vergessen, das Beste kommt noch. Und das kann uns helfen, durch diese jetzige Zeit einfach treu zu bleiben. Trotz Verfolgung werden wir ermutigt, wenn wir uns daran erinnern, Gott hat uns schon viel geholfen. Das Beste kommt noch. Und drittens, Menschen beten für uns. Unser Gott wirkt durch Gebet. Und Paulus wollte diese Gläubigen daran erinnern. Vers 11. Deshalb beten wir alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, ich bete für euch. Und wenn wir beten, wird Gott unsere Gebete hören und erhören. Wir dürfen nie vergessen, Menschen beten für uns. Es ist mir so eine Ermutigung, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, ja, ich bete für dich. Wir beten für euch. Und diese Gläubigen haben einen Brief von Paulus bekommen. Ich bete für euch. Das ist Ermutigung. Ja, der betet für mich. Ich muss treu bleiben. Gott hilft mir, treu zu bleiben. Und würde, dass sie der Evangelium würdig bleiben. Dass Gott wirkt. Es steht, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung, dass sie treu bleiben. Zweitens, und dass er alles vollgefallen an jedem Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Was hat Paulus in den Philipperbrief gesagt? Ich bin ebenso in Güte zuversichtlich, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Jesu Christi. Gott wirkt in uns und durch uns. Und dann später im nächsten Kapitel. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen und auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns und durch uns, wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn lassen. Und dann wird Gott verherrlicht durch uns. Wenn Schwierigkeiten auf euch zukommen, wie nehmt ihr euch? Ja, vielleicht soll ich aufgeben. Vielleicht soll ich diesen christlichen Ding nicht so ernst nehmen. Oder vielleicht soll ich Geheimchrist sein. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will Standhaftigkeit. Gott will Treue. Wir dürfen nie vergessen, Gott hat schon so viel in uns bewirkt. Er wird es weiter tun. Er ist treu. Das Beste kommt noch. Wenn wir alle diese Dinge sehen, dass auf uns zukommt, weil Gott uns liebt, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Das ist wunderbar. Die Menschen beten für uns. Menschen beten für uns. Beten wir zusammen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du in uns wirkst, Herr. Vater, es gibt Zeiten im Leben, die nicht so einfach sind. Vater, du hast uns versprochen. Dein Sohn Jesus auf der Erde wurde misshandelt und wir sind nicht besser. Wir werden auch als Christen manchmal verfolgt, misshandelt, angelockt, was weiß ich. Schwierigkeiten kommen. Der Feind versucht uns, unser Zeugnis zu ruinieren. Aber wir haben die Gewissheit, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Vater, du hilfst uns. Hilf uns, nie zu vergessen, wie viel du in uns und durch uns schon getan hast. Hilf uns nicht zu vergessen, was auf uns zukommt. Als deine Kinder eine wunderbare Zukunft. Und Vater, hilf uns auch nicht zu vergessen. Andere Menschen beten für uns. Stark eine Ermutigung für uns, für anderen zu beten, Herr. Vater, wir wollen eines in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Das ist dich verherrlichen. Denn dir gebührt alle Ehre, Lob und Dank. Im Namen Jesu. Amen.